Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, danke, dass du da bist. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dir begegnen dürfen, dass wir dich erleben dürfen. Danke, bist du mit uns, führst du uns durch diesen Gottesdienst und durch diese Predigt. Amen. Hey, ich habe eine Frage an euch. Wer von euch kennt Bibi? Bibi und ihr Beauty Palace. Oh, okay. Sind schon einige? Okay. Wer von euch kennt Gronkh, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, Gronkh und seine Let's Play-Videos? Also dieser Gronkh, der wurde berühmt, indem er Clips von sich aufs Internet stellt, wo er Spiele durchzockt und sie dabei kommentiert. Wer kennt von euch den Gronkh? Ah, okay, da oben, die jungen Leute, die kennen den, genau. Hey, all die, das sind Influencer. Und Influencer ist so ein neues Wort aus dieser neuen Medienwelt von den sozialen Netzwerken. Und es kommt von diesem Verb to influence, was man mit beeinflussen übersetzen kann. Also Influencer sind Menschen, die ganz gezielt beeinflussen, die neue Trends setzen. Und die stellen von sich Videos, Fotos, Clips und alles Mögliche ins Netz. Und die jungen Leute, die finden das cool, die schauen sich das an, die liken das. Und je mehr Nachfolger du hast als Influencer, je mehr Followers du hast, desto besser. Also die neue Währung sind die Menschen, die einem nachfolgen, die Follower. Influencer sind also Menschen, die das Leben beeinflussen. Und vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, ach, die Jugend von heute. Hey, ich lasse dich mal kurz zwei Bilder zeigen und vielleicht sahen deine Influencer ganz anders aus. Ja, wer kennt die? Backstreet Boys, gell? Und vielleicht bist du auch noch ein bisschen älter, dann wären das die. Für alle, die jetzt Bibi gekannt haben und nicht wissen, wer das ist, das sind die Beatles, gell? Also Influencer sind Menschen, die das Leben beeinflussen. Und in dieser neuen Osterserie haben wir in den Titel eine These eingebaut und haben gesagt, Jesus Christus ist der Influencer Nummer eins. Weil wir daran glauben, von allen Influencern ist Jesus bei weitem der größte Influencer auf unser Leben. Die letzten zwei Wochen war ja einigermaßen gutes Wetter. Und dieser Sonnenschein, der hat mich aktiv werden lassen in unserem Garten. Und meine Nachbarin sagt immer liebevoll zu unserem Garten, das ist der Dschungel. Also war ich in diesem Dschungel aktiv und da war dieser Baum. Und der ist mir da begegnet. Und ich habe den gesehen und gedacht, hey, der gehört da nicht hin. Ich reiß den mal schnell raus. Und mit aller Kraft bin ich hin und habe gedacht, ich bin stark, ich bin doch nicht so stark. Da hat sich nämlich gar nichts bewegt, überhaupt nichts. Und ich habe dann angefangen zu buddeln, drumherum zu buddeln und so. Und mir wie war klar, okay, der Baum hat Wurzeln, aber ich sehe die nicht. Und weil ich die nicht sehe, da unterschätze ich diese Kraft von diesen Wurzeln und wie stark sie doch diesen Baum halten. Und als ich dann wirklich tief runtergegraben habe und nach einer halben Stunde gezogen habe, kam er dann auch endlich raus. Und ich hatte das Gefühl, das ist so ein Bild für unser Leben. Manchmal passiert was in unserem Leben. Situationen. Und wir nehmen die Wurzeln davon gar nicht wahr. Wir nehmen den Einfluss von diesen Wurzeln auf die Dinge, die in unserem Leben passieren, nicht wahr. Wir sehen die Wurzeln nicht und unterschätzen deshalb ihren Einfluss auf unser Leben. Und ich möchte euch das nochmal ganz praktisch zeigen in einer Geschichte, die ich erlebt habe. Als ich mit der Matura fertig war, hatte ich so ein Jahr frei und konnte wirklich weit reisen und war unterwegs. Und ich habe ein halbes Jahr einen Missionseinsatz in Indien gemacht. Und ich bin dort in so ein indisches Dorf gekommen, das von Armut geplagt war. Sehr ländlich. Und dort haben wir als Missionsgesellschaft eine Schule aufgebaut, eine Kirche aufgebaut. Und sonntags hatten wir immer Kirche in dem Kuhstall. Also wir haben die Kühe raus, alles sauber gemacht, dann haben wir dort Kirche gefeiert, dann haben wir die Kühe wieder rein. Und nach der Kirche sind wir oft im Dorf rumgelaufen und haben die Menschen besucht, Familien besucht. Und dort ereignet sich folgende Geschichte. Wir kommen zu einer Familie und sind schockiert über den Zustand ihres Jungen. Der sah so aus. Dieser Junge war ein halbes Jahr alt und lag in so einem fensterlosen, schmuddeligen Raum. Die Fliegen waren über ihm, weil er sich gar nicht wehren konnte dagegen. Und die Oberschenkel, die waren fast so groß wie mein Daumen. Und dieses Kind konnte nicht mehr schreien, weil es schon so schlapp, so müde war. Und es schaute nur so vor sich hin. Und ich habe sofort darauf reagiert und habe gefragt, hey, was ist denn los mit dem Jungen? Warum geht er denn mit diesem Jungen nicht ins Spital? Und die Mutter antwortet mir, sagt, hey, wir haben kein Geld dafür, zum Arzt zu gehen. Und wir als Missionsgesellschaft, die Leute, wo da dabei waren, stecken schnell die Köpfe zusammen und beschließen, wir bezahlen das. Und sagen zu der Mutter, hey, wir bezahlen das, das ist kein Problem, dann kannst du ins Spital gehen. Und dann sagt die Mutter, aber ich habe keine Zeit. Und ich habe gedacht, was? Hä? Dein Kind ist so krank und du willst mit ihm nicht ins Spital, weil du keine Zeit dafür hast? Dann sagt die Mutter, ja, ich habe noch andere Kinder und ich habe noch einen Mann. Und ich antworte darauf und sage, ja, dann nimm doch gerade deinen Mann mit, dass du mit ihm ins Spital gehen kannst. Und sie sagt, nee, mein Mann, der hat nach dem Vieh zu schauen und nach dem Feld. Und wir stecken wieder die Köpfe zusammen und sagen, hey, wir bezahlen jemanden, dass dein Mann mitkommen kann ins Spital. Und die Mutter sagt dann irgendwann, okay, ich rede mal mit meinem Mann, so dass sie uns loswerden konnte. Und diese Unterhaltung, die hat sehr öffentlich stattgefunden, weil wir so vorm Haus waren und überall, wo ich als Weißer hingekommen bin, waren gleich 10, 20 Leute um mich herum und haben gucken wollen, was ich denn da so jetzt erzähle, was ich so mache, wie ich aussehe und so weiter. Und ich war das so erstaunt darüber, dass diese Nachbarn, diese Menschen, die dort waren, mich nicht unterstützt haben in dem. Die haben mich eher so vorwurfsvoll angeschaut. Wir haben dann dieses Kind ins Krankenhaus bringen dürfen. Und im Krankenhaus hat es sehr gut auf die medizinische Versorgung angeschlagen. Es hat sich sehr gut erholt, dieser Junge. Und nach einer Woche ging es dem Jungen sehr viel besser. Auf diese Liebe und diese Zuneigung hat es sehr gut reagiert. Und nach 2 Wochen durfte dieser Junge wieder nach Hause. Und wir waren so glücklich, diesem Jungen geholfen zu haben. Doch dieses Glück, das hat nicht lang angehalten. Denn es dauerte eine Zeit und da ging es diesem Jungen relativ schlecht wieder. Er war wieder in demselben kritischen Zustand. Und es hat dann nicht mehr lang gedauert und dieser Junge ist gestorben. Und das hat mich so irritiert, dieses Verhalten von diesen Eltern und von diesem Dorf, von dieser Gemeinschaft hat mich so irritiert. Warum helfen die dem Jungen nicht? Warum sind die so unbarmherzig? Und ich habe mir dann angefangen zu überlegen, ja, was ist denn ihre Denkweise? Was ist denn ihre Weltanschauung? Und ich habe angefangen, Fragen zu stellen, um das, was ich da erlebt habe, zu verstehen. Und nach vielen Fragen und nach vielen Gesprächen habe ich mir eine Antwort gebaut. Und zwar sind die Eltern in der Sichtweise von dieser Kultur keine bösen Eltern. Die sind genauso gut und schlecht wie alle anderen. Die Nachbarn und die da rumstanden, die haben nicht reagiert auf das. Die haben mich nicht unterstützt. Das heißt, das ganze Dorf, die ganze Kultur dort, hat es für völlig normal angesehen, diesen Jungen jetzt sterben zu lassen. Für diese Kultur war es völlig normal, unbarmherzig zu sein. Und es kommt von einer Weltanschauung her, vom Hinduismus, wo die Eltern sagen, ja, wir können an dem Schicksal unseres Kindes und auch an unserem eigenen Schicksal nichts verändern. Wir werden immer in dieser Armut bleiben. Wir können an unserem Schicksal und an unserem Karma nichts verändern. Die kamen gar nicht auf die Idee, dass man in diese Schöpfung auch eingreifen kann und positiv verändern und prägen kann. Also in diesem Gespräch habe ich realisiert, da treffen zwei Weltanschauungen aufeinander. Wir, die ganz anders geprägt sind von einem Gebot, du sollst nicht töten, wo wir sagen, Menschen haben Würde, Menschen haben einen Wert zu leben. Für uns war klar, wir möchten diesem Kind helfen, nicht weil wir einen Vorteil davon haben wollen, sondern einfach, weil dieses Kind ein lebenswertes Kind ist. Und für uns war klar, wir wollen diese Liebe Gottes weitergeben und wollen diesen Auftrag von Gott auch in unserem Leben umsetzen. Du aber tritt für die Leute ein, die sich selbst nicht verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen. Sprich für sie und regiere gerecht. Hilf den Armen und Unterdrückten. Das war ganz klar für uns. Aber für diese Eltern nicht. Und wenn du keinen hinduistischen Hintergrund hast und diese Weltanschauung nicht hast, dann ist es nur schwer vorstellbar, warum lassen die ihr Kind dort sterben? Und so sind nicht nur ethische Sachen aufeinandergeprallt, sondern Weltanschauung. Ich habe eine Frage an dich. Wie geht es dir, wenn du diese Geschichte hörst? Würdest du ähnlich reagieren wie ich und sagen, hey, dieses Kind, dem muss man helfen. Das hat einen Wert, dieses Kind. Aber weshalb hast du sowas wie eine Barmherzigkeit in deinem Leben? Warum bist du barmherzig gegenüber jemanden, den du gar nicht kennst? Warum glaubst du an die Würde jedes Menschen? Ich habe mich diese Fragen gestellt. Warum habe ich in meinem Leben, in meinem Lebensbaum sowas wie Barmherzigkeit? Warum empfinde ich das? Warum sage ich, ich will diesem Kind helfen? Weil dieses Kind Würde und kostbar ist. Im hinduistischen Kontext wäre vielleicht nicht Barmherzigkeit da, sondern Schicksal. Und sie sagen, das können sie sowieso nicht verändern. Warum hat ein Baum in Indien, in dieser Kultur, vielleicht in diesem Baum stehen Schicksal? Und warum habe ich Barmherzigkeit dort stehen? Und ich habe mich auf die Suche nach Antworten gemacht und ich war überrascht. Und es hat mich in ein Staunen geführt, wie stark das von Jesus beeinflusst ist. Wie die Wurzel von dieser Barmherzigkeit Jesus ist. Wie Jesus mich beeinflusst hat, mein Leben. Und diese Barmherzigkeit. Ich will euch das zeigen, diesen Weg, den ich gegangen bin. Das Römische Reich sah für uns vielleicht wie ein goldenes Zeitalter aus. Aber wehe, du warst krank damals im Römischen Reich. Da gab es keine Institution oder so, die sich um dich gekümmert hat. Wenn du in einem römischen Stadt aufgewachsen bist, dann hast du miterlebt, wie die Pest kam, wie die Hungersnöte kam, immer und immer wieder. Aber es gab keine Spitäler, es gab keinen Ort, wo du hingehen konntest und wieder heil werden konntest. Auch die Menschen hatten gegenüber dir, wenn du krank warst, wenig Mitgefühl, wenig Sympathie. Es gab zwar Ärzte, aber die waren teuer. Das konnte sich der normale Bürger nicht leisten. Fast niemand konnte die sich leisten. Und deshalb war der normale Bürger angewiesen darauf, auf Kräuter, die er kaufen konnte, auf Amulette, auf irgendwelche Heiler oder so. Und in diese unbarmherzige Kultur hinein, die vergleichbar ist mit der Unbarmherzigkeit, wie ich in Indien erlebt habe, kommt Jesus. Und Jesus bringt was Neues, was noch nie da gewesen ist. Jesus bringt das Evangelium von der Barmherzigkeit Gottes. Jesus ist geprägt von diesem Menschenbild, dass wir geschaffen sind als Ebenbild. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Also Jesus sagt, hey, dieser Mensch ist einzigartig. Dieser Mensch hat Würde, dieser Mensch ist kostbar. Deshalb formuliert er Dinge wie, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jesus ist geprägt von diesem Denken. Und in der Menschwerdung von Jesus kommt diese Würde, diese Kostbarkeit des Menschen zu ihrem Höhepunkt. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In der Menschwerdung, Gott ist da und sieht dieses Elend der Menschen und sagt, ich will nicht dort oben im Himmel bleiben oder wo auch immer er ist, sondern ich will in diese Welt. Ich will Mensch werden. Ich will Mensch werden, damit die Menschen zu Söhnen und Töchter Gottes werden können. Jesus begibt sich in diese Welt und damit wird klar, dieser Mensch hat eine Würde, dieser Mensch ist kostbar. Jesus formuliert Dinge und handelt. Christus lud die Armen, die Niedrigen, die Sorgenbeladenen, die Hungrigen, die Schwachen und Leidenden ein, zu ihm zu kommen und bei ihm Ruhe zu finden. Jesus ist der Wendepunkt in dieser unbarmherzigen Kultur. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist die Botschaft dieser Barmherzigkeit Gottes, die Jesus in diese unbarmherzige Kultur hineinbringt. Hier entsteht die Wurzel von dieser Barmherzigkeit. Und es geht weit über dieses Jüdische hinaus. Im Jüdischen war klar, man hilft einander in der Gemeinschaft. Aber Jesus sprengt es, wenn er die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt und sagt, dass der Samariter der Nächste war. Jesus ist die Wurzel für diese Barmherzigkeit. Und dieser Baum fängt an zu wachsen. Die frühe Kirche unter einem enormen Druck und sie waren auch nicht viele, entwickeln einen aktiven und einen großen Dienst, um die Bedürftigen und Kranken zu pflegen und ihnen zu helfen. In dieser Kultur der Unbarmherzigkeit fangen sie an, Barmherzigkeit zu leben und zu wirken. Jakobus formuliert es so: Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Die Kirche wird aktiv, die frühe Kirche, unter diesem Zugzwang und unter diesem Druck entwickelt sie einen Dienst an den Bedürftigen und an den Kranken. Man geht davon aus, dass diese römische Kirche 1500 Witwen und Bedürftige verpflegt und begleitet hat. Es war ein großer, großer Einsatz von Finanzen auch, was da dahinter steckt. Also vergleichbar vielleicht heute jetzt mit mehreren Millionen. Also die haben da alles gegeben, weil sie beeinflusst wurden von Jesus und seiner Lehre. Weil Jesus die Wurzel war. Und diese Geschichte von dieser frühen Kirche geht weiter. Ein orthodoxer Bischof, Basilius der Große, gründet 1369 das erste Krankenhaus mit 300 Betten. Dieser Einsatz für den Bedürftigen, für den Kranken geht weiter. Benedikt von Nursia sagt, hey, aufgrund dieser Liebe, die Gott für diese Welt hat, lebe ich mein Mönchsein nicht als Selbstzweck und in Einsamkeit, sondern ich gebe mein Leben hin für die Menschen und fange an, diesen Menschen zu dienen. Und er kümmert sich um die Bedürftigen und Kranken. Die Benediktinermönche prägten die Einstellung, Demut und Dienst seien Zeichen wahrer Größe, tief ins Bewusstsein der westlichen Menschen. Also tief in unserer Kultur steckt hier was und es gründet in der Wurzel von Jesus, in der Beeinflussung von Jesus, der Menschen beeinflusst, die wiederum Menschen beeinflussen. Auch die Klöster spielen eine wichtige Rolle in dieser Weiterentwicklung der Medizin. Die Klöster fangen an, medizinische Sachen aufzuschreiben, zu dokumentieren, Abläufe aufzuschreiben. Und sie tauschen die untereinander auf und fangen die an zu verbessern. Sie fangen an, Dinge in Bücher aufzuschreiben und auch zu übersetzen in andere Sprachen. Und so kann dieses Wissen auch dieses düstere Mittelalter überstehen. Aber irgendwann kommen sie in diesem Kloster, in diesen Klöstern zu der Einsicht, dass die Mönchen doch mehr den Fokus darauf legen sollten, zu beten und zu meditieren und verlagern diese Hilfe für die Bedürftigen, für die Kranken, alles Medizinische nach außen und lernen Laien an, das zu tun. Und so wird dieses Wissen nach außen gebracht. Und noch bevor Universitäten entstanden sind, wird schon Medizin gelehrt. Und diese Universitäten, die präzisieren diese Medizin dann noch. Und die nutzen die Quellen von den Klostern. Die ersten Universitäten waren Bildungsinitiativen der Kirche. Und so hat es nicht lange gedauert, dass auch dort professionelle Medizin gelehrt und verfasst wurde. Also ein katholischer Priester ist derjenige, der das erste moderne Buch über eine Chirurgie schreibt. Alles in Einflussnahme von Jesus. Jesus ist die Wurzel und daraus entsteht dieses ganze Medizinische. Thomas Sydenham ist der Vater der englischen Medizin. Und er hat relativ viel über den Haufen geworfen. Und ist so der Vater der modernen Schulmedizin auch, von der wir jetzt noch heutzutage noch profitieren. Und dieser Sydenham, der gibt seinen Studenten weiter, was für ihn in der Medizin wichtig ist, was für ihn ein Grundgerüst ist von seiner medizinischen Arbeit. Und er schreibt Folgendes und sagt Folgendes seinen Studenten. Wer immer sich der Medizin widmet, sollte die folgenden Erwägungen ernsthaft in Betracht ziehen. Erstens, wird er sich eines Tages vor einem obersten Richter für das Leben eines Kranken, das ihm zur Fürsorge anvertraut wurde, verantworten müssen. Als nächstes sollte er ganz gleich, über welche Begabung oder über welches Wissen er durch Gottes Gnade verfügt, alles zu Gottes Ehre und zum Wohl des Menschen tun. Drittens sollte er bedenken, dass es kleine, schäbige und keine schäbige oder ungebildete Kreatur ist, die er behandelt. Es gilt, den Wert des Menschen anzuerkennen, denn für ihn sandte Gott seinen Sohn und adelte den Menschen dadurch, dass er seine Gestalt annahm. Es war die Lehre, die er verbreitet hat. Auf das hat er aufgebaut. Könnt ihr diesen Einfluss von Jesus sehen? Könnt ihr diese Wurzel von Jesus Lehre spüren? Es zählt nicht nur für den Bereich der Medizin. Ich mache noch ein anderes Beispiel für unsere Landwirte. 1851 war eine Weltausstellung in London. Und da durfte man so alles präsentieren, was man so an Reichtum, Errungenschaften und so hatte. Und die Europäer, die haben sich darauf gefreut. Und auch die Vereinigten Staaten waren da. Und die Europäer haben die belächelt. Für die waren das immer noch so das neue Land, unzivilisiert und so. Und als die Vereinigten Staaten dann ihre Ausstellung so hatten, da hatten die genau zwei Maschinen dort liegen, nicht mehr. Und die britische Presse hat darüber gelacht und es verspottet und hat gesagt, ah, das ist ja wie die Prärielandschaft da, euren Teil, was ihr da vorstellt. Die hatten da genau zwei Maschinen. Zwei Maschinen, die zum Mähen helfen sollten. Also Mähmaschinen. Und die Presse hat es so lustig gemacht, aber das britische Volk hat es gesehen und sofort den praktischen Nutzen erkannt. Und die Briten haben dann getestet, ob das auch dem schlechten Wetter in England standhält. Und sobald das klar war, haben sie die überall genutzt. Und diese Maschine, diese Mähmaschine hat die Landwirtschaft geprägt und damit auch die Welt geprägt. Und ich habe mich gefragt, ja, warum erfindet genau dieser McCormick diese Mähmaschine? Überall auf der Welt gibt es doch Landwirte. Überall muss doch die Ernte eingebracht werden. Und es war normal damals, dass es Knochenarbeit war. Dass es Menschen gemacht haben, die man dazu gezwungen hat. Es waren entweder landlose Leute oder Knechte oder Sklaven oder Frauen und Kinder. Die haben das gemacht. Und so war das eigentlich auch in der Familie von dem McCormick. Aber er hatte ein biblisches Fundament. Und für die Familie war klar, hey, wir arbeiten genauso wie die Sklaven. Und so arbeitete er als 15-Jähriger mit den Sklaven zusammen. Und da kommt ja diesem Vers in den Sinn. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesem Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und er schaut sich das an und sieht, wie die Sklaven dort schuften müssen und sich abplagen. Und er sagt, ich möchte es ändern. Ich will es ändern. Und er beginnt wieder weiter dran zu arbeiten an dieser Maschine, die sein Vater schon angefangen hat zu arbeiten, zu bauen. Und er schafft es, diese Maschine zum Laufen zu bringen. Könnt ihr sehen, wie stark das beeinflusst wurde von Jesus? Die Wurzel ist Jesus. Lass mich kurz eine Klammerbemerkung machen. Wir haben in unserer jetzigen Gesellschaft nicht nur puren Jesus-Einfluss. Da gibt es auch andere Wurzeln. Es ist nicht alles gut in der Schulmedizin. Es ist nicht alles gut in der Technik. Da kommen verschiedene Wurzeln noch rein und verschiedene Ausprägungen, die nicht so glücklich sind. Ich denke an Umweltverschmutzung und so weiter. Aber ich glaube, hier hat unsere Gesellschaft was zu lernen. Dass wir wieder auf Jesus schauen und uns hundertprozentig von ihm prägen lassen. Ich glaube, dann wäre das mit manchen negativen Dingen nicht so passiert. Ich könnte noch weitermachen. Menschenrechte und euch aufzeigen, wie die beeinflusst sind von Jesus. Freiheit, Fortschritt, Wissenschaft, wie Jesus die Wurzel davon ist, wie Jesus dieser Influencer ist davon. Und ich bin wahnsinnig froh, hier in dieser Schweiz zu leben, wo eine Kultur beeinflusst wurde von diesem Jesus und durch diese Beeinflussung eine Barmherzigkeit entwickeln durfte. Ich bin wahnsinnig froh, wenn ich krank bin, zum Arzt zu gehen, ins Spital zu gehen und zu wissen, da hilft mir jemand. Es ist nicht mehr alles so, wie es vielleicht mal sein, wie es mal war und wie es sein sollte. Aber ich bin trotzdem froh, in dieser Kultur zu leben, weil ich möchte nicht in der Kultur leben. Ich wollte nicht dieser indische Junge sein, in der Kultur, die Barmherzigkeit nicht kennt. Und vielleicht geht es dir in deinem Leben ähnlich wie mir, als ich da in meinem Dschungel stand und versucht habe, diesen Baum rauszureißen und nicht realisiert habe, hey, wie stark und wie prägend doch diese Wurzel ist. Wie stark und prägend dieser Jesus in unserem Leben ist. Im ganz normalen Umfeld. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Wurzel nicht sehen. dass wir diese Wurzel unterschätzen. Und ich weiß nicht, ob es schon so ist oder ob wir gerade dran sind, dass unsere Gesellschaft diese Wurzel abschneidet. Ein Baum ohne Wurzeln ist nicht mehr lebendig, lässt nichts mehr wert. Deshalb ist mein Wunsch an euch, dass ihr diese Wurzel wahrnehmt in eurem Leben. Hey, wir wohnen da oben, wunderbar, am Waldrand und sehen immer wieder das Spital von Frauenfeld. Und immer wenn ich an diesem Spital vorbeilaufe, dann denke ich mir, wow, hey, danke Jesus. Danke Jesus für deinen Einfluss, dass sowas entstehen durfte. Und es würde mir wünschen, dass ihr anfangt, in eurem Leben nachzudenken über die Wurzeln. Und die Wurzeln wahrnehmt, damit ihr sie wertschätzen könnt. Dass ihr staunen könnt, dass ihr dankbar sein könnt. Hey, wenn du das nächste Mal am Spital vorbeifährst, dann sag doch Jesus einfach Danke. Wenn du das nächste Mal dein Auto in die Garage bringst, dann sag Jesus Danke für diesen Fortschritt, dass ich da hingehen darf und dass es mir jemand repariert. Wenn du nächstes Mal zum Hausarzt gehst, dann sag Jesus Danke dafür. Ich wünsche mir, dass ihr diese Wurzel in eurem Leben wieder wahrnimmt und euch stärker von ihr beeinflussen lasst, damit ihr auch andere beeinflussen könnt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab du Dank. Danke, dass du so viel, für so viel in unserem Leben die Wurzel bist. Danke, dass du so einen riesen Einfluss auf diese Kultur hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir nicht diese Wurzel abschneiden, sondern dass wir sie uns bewusst machen, dass wir uns bewusst machen, wie stark doch diese Wurzel ist. Und noch mehr von dir lernen und diese Beeinflussung weitergeben. Herr Jesus, danke, dass du der Influencer Nummer 1 bist. Amen.